Klappe. Hallo Philipp.
Hallo Antonia.
Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal lachen muss, wenn wir beginnen.
Auf meinem Aufnahmegerät stand, kannst du mich hören?
Ja.
Hörst du mich?
Ja.
Also, auf meinem Aufnahmegerät stand gerade Mark 1. Das stand da noch nie. Was heißt das? Mark Terenzi oder so, der von Sarah Connor? Oder
Mark
was
ist Terenzi,
das?
Der übrigens, habe ich gehört, jetzt bei den, wie heißen die noch? Pokémons, Chickamons, diese, die sich ausziehen. Wie heißen die noch? Die Typen.
Ja, Antone, die heißen Pokémon. Das ist ganz richtig.
Nein, wie heißen die nochmal?
Du meinst die Chippendales.
Die Chippendales. Der tanzt jetzt bei den Chippendales, der arme Mark Terenzi. Und meine Schwester hat mir erzählt, Karneval. Nein, Christopher Street Day hier in Köln. War sie bei einem Freund, wo man super sehen konnte aus dem Fenster. Und da kamen diese Wagen vorbei und alle nackt und gut drauf. Und mittendrin.
Wann denn?
Von einem Jahr oder weiß ich nicht. Von anderthalb, zwei Jahren.
Und ich dachte so, ja, vor anderthalb, direkt aus Heinsberg vom Karneval kam.
Ja, die kam rüber. Nee, ja, das war okay. Christopher Street Day und Mark Terenzi war auf so einem Wagen drauf und dann hat der gehalten, weil die irgendwie nicht weiterkommen und die Franziska, so heißt meine Schwester, hat stundenlang Mark Terenzi beobachten können, jetzt kommt's, wie er überall hingeguckt hat und weißt du, gedacht hat, erkennt mich denn niemand und hat so rumgeguckt, bis ihn dann irgendwie ein, zwei Leute erkannt haben und dann hat er so Fotos mit denen gemacht und sie meint, es war wohl ganz schlimm.
Okay, ich finde es wunderbar, das Tolle an unserem Podcast, Gut zu Vögeln, ist ja, dass wir noch keine 2 Minuten aufgenommen haben und wer von uns hätte gedacht, dass es heute um Mark Terenzi geht. Ich meine,
und dass irgendjemand den Namen noch weiß, Mark Terenzi.
Ja, und das vor allem bei mir auf unserem Aufnahmegerät steht Mark 1. Und an wen denke ich als erstes? An Mark Terenzi.
Das ist komisch.
In den Untiefen meines Gehirns. Aber gut.
Aber vielleicht warst du bei den Chippendales.
Bei den Pokémons eher.
Ja.
Es ist vielleicht auch meine Generation. Das ist ja Popkultur in irgendeiner Form. Ich bin ja auf eine komische Art und Weise inzwischen wieder Sarah Connor Fan, das darfst du keinem sagen, aber uns hört ja keiner zu. Mhm. Aber das liegt daran an diesen, das erinnert einfach, also so, das ist einfach 20 Jahre her, Punkt, Schluss aus. Und das ist, glaube ich, das, was krass ist. Also, dass man damit auf einmal verbinde ich damit wieder so was, was so was kindlich-jugendliches, weil ich weiß, dass ich die damals ganz doof war. Ich wollte das auf dem Klavier lernen, ich habe es auf dem Klavier gelernt.
Welches Lied?
From Sarah with Love.
Ah ja.
So.
Gotta let the dream in love.
Ja.
Nee, ich fand die immer scheiße. Ja. Ich war anti gegen die.
Ich fand die gut.
Aber die Sarah Connor, zu Sarah Connor und Mark Terenzi noch sagen muss, ist die Schwester von Sarah Connor, ist ja mit Bushido verheiratet. Und da gibt es jetzt bei Amazon eine Serie über Bushido und diesen Abu Shaka-Clan und wie das alles abgelaufen ist. Und da habe ich gehört, die soll ganz gut sein, die wollte ich mir jetzt mal angucken. Und die Frau von ihm, wie gesagt, hat den Po operiert und hat da Silikon drin. Das wollte ich nur noch mal kurz hier sagen.
Um Gottes Willen, jetzt ist aber gut.
Ja. Jetzt müssen wir mit Vögeln anfangen, weil sonst geht's jetzt los.
Ja, ich meine, es sei denn, die Aufnahme funktioniert nicht, weil hier Mark 1 auf meinem Ding stand. Aber ich glaube, es ist gut. Es ist, glaube ich, eine gute Aufnahme.
Aber warte mal, ist denn über dem links über deinem Rekordzeichen?
Nein, es ist alles gut.
Ist da eine Lampe, die leuchtet?
An dem Ding außen oder auf dem Display?
Auf dem Rekordzeichen, wo du drauf drückst. Da drüber ist
ja,
da
die leuchtet.
Dann
ist alles
nimmst
normal.
Du auf.
Das ist alles wie immer. Nur, dass da kurz Mark 1 stand. So,
ja, okay, alles schon. Gut, jetzt los. Was hast du heute schon gesehen?
Ich habe heute tatsächlich einen Vogel gesehen. Erst, ich bin in Berlin und habe aus dem Fenster geschaut und ich habe eine Nebelkrähe gesehen. Eine etwas magere Ausbeute, aber auch über die freue ich mich natürlich sehr. Das war's.
Wollen wir mal ganz kurz über Nebelkrähen reden, weil in Köln gibt es ja Aaskrähen, ne? Sagt man
Rabenkrähen.
Rabenkrähen.
Man sagt Aaskrähen. Also Aaskrähen sagt, Naja, das ist schon richtig. Asken nennt man die ganze
die Art ganze sozusagen.
Und ja, dann gibt, okay. Nein, die Art ist die Aaskrähe, so, mhm, und streng genommen, und die teilt sich in zwei Unterarten auf. Ich bin auch nicht gut in sowas, aber westlich der Elbe, grob gesehen, also bei dir, nennt man sie dann Rabenkrähe, da sind sie also pechschwarz, und mhm, östlich der Elbe, grob, also bei mir, sind sie eben schwarz-grau und nennen sich Nebelkrähen, und das zieht sich auch durch bis Russland, und in Skandinavien sind es auch Nebelkrähen, genau. Und Aaskrähe ist schon korrekt, sagt nur keiner, weil man entweder oder hat.
Und das wollte ich nur ganz kurz, was du jetzt beschrieben hast, diesen Unterschied, wollte ich nur kurz nochmal einwerfen, weil ich das immer so schön finde, wenn ich mit dem Zug von Berlin nach Köln fahre, dass hier die Rabenkrähen so anders aussieht. Ich finde sie übrigens viel schöner, die Rabenkrähen, muss ich sagen. Die ganz schwarzen finde ich famos. Aber dafür haben wir eben keinen Raben. Finde ich
langweilig.
Ja, jetzt ist gut. Ja, jetzt wollen wir hier nicht anfangen, ne? Also, weiß schon. Aber
also wir müssen mal bald über die sprechen, auf jeden Fall, weil da kann man auch eine ganze Folge mal zu machen, weil das, dann würde ich mich damit auch nochmal vernünftig auseinandersetzen, weil es sehr, sehr spannend ist, warum diese eigene, also warum die Art quasi anders aussieht, je nachdem, wo man ist. Ja. Also das finde ich super spannend.
Ja.
Weil da auch kann man eben ganz viel auch ablesen, wissen, wie Arten entstehen.
Dann können wir reingehen in dieses. Nein, aber ich finde das. Nee, aber und ich finde das immer interessant.
Ich finde in Berlin schön.
Ja, ist gut.
Und ich finde in Berlin schön, dass sie sehr. Nein, jetzt mal abgesehen von der Färbung, habe ich damals bei uns in Westdeutschland habe ich die nie so als Stadtvogel wahrgenommen, und hier ist es für mich ein ganz klarer Stadtvogel, der. Die sind ja super zutraulich. Zahm, wenn man fast, kann man fast schon sagen. Und deswegen ist die mir sehr nah irgendwie. Man kann die sehr gut beobachten und sieht deswegen auch dieses schöne graue Gefieder. Also dieses grau-schwarz im Wechsel. Deswegen glaube ich, mag ich die irgendwie. Und ich habe schon echt oft beobachtet, wie die zum Beispiel Nüsse sich immer eine Nuss holen und dann hochfliegen und die dann so auf Autos fallen lassen, damit die aufknacken. Und das finde ich natürlich sehr lustig.
So gut.
Also,
ja.
Und also, einfach klug. Und man kann da sehr schönes Verhalten beobachten.
Absolut. Ich habe doch letztens auch was gepostet, da war ich am Rhein, da habe ich auch eine Krähe gesehen, die mit einer Kastanie mehrere Stunden immer hochgeflogen, die fallen gelassen und dann wieder hinterhergelaufen, wie die laufen, ist sowieso das Lustigste. Dann wieder genommen, dann wieder fallen gelassen, dann wieder hinterher. Es war wirklich total, ja, ist total schön.
Und die Arme hat gedacht, es sei eine Nuss, weil Kastanien gehen ja nicht so richtig, leicht auf, wahrscheinlich, richtig, ne?
Ja, genau. Habe ich auch gedacht, dann wollte ich.
Na gut. Naja. Aber wahrscheinlich ist die so klug, dass sie das dann gelernt hat, irgendwie. Kann ich mir gut vorstellen, dass es ihre erste Kastanie und ihre letzte war. Also, genau, nach das war auf jeden Fall mein Tagesvogel, Tagesvogel nicht, mein Morgenreport fällt etwas dürftig aus. Aber ich muss kurz eine Sache sagen, es hat geschneit. Wir sind ja hier im Dezember und es ist hat mit mir heute ganz viel gemacht heute Morgen. Ich war sofort in einer ganz schönen Weihnachts- und Winterstimmung. Das finde ich schön. Es hat richtig viel geschneit und in Berlin im Dezember habe ich das lange nicht mehr erlebt. Letztes Jahr gab es viel Schnee, aber gerade in Berlin ist das ja schnell so Matsche und so weiter. Und ich fand es super schön, heute aufzustehen und draußen war alles weiß und es schneit auch immer noch.
Ja.
So, und wie Mariah Carey sagen würde, I'm very festive.
Ja, Mariah Carey, die wir sowieso sehr lieben und mit der wir immer gerne Feste fahren.
Don't want a lot for Christmas.
Hör mal, nächsten Freitag, weißt du Bescheid, ne? So.
Ja, ich weiß Bescheid.
Also,
bist du denn schon festive?
Nee,
ja, aber ich habe eine Frage an dich.
Ich bin nicht festive.
Bist du nicht festive?
Nee, noch
nicht. Wieso bist du nicht festive?
Ach, ich weiß nicht, ich habe ja, doch, ich habe hier so einen Kranz gemacht, ja, für die Luzi und natürlich auch einen Adventskalender für meine Tochter, aber so richtig festive bin ich noch nicht, das liegt aber an dem Jahr und ich habe ja privat einen großen Verlust erlebt und deswegen bin ich dieses Jahr so ein bisschen, halte ich mich so ein bisschen zurück mit diesem festive Feeling momentan noch.
Ja, das kann ich gut verstehen. Ne?
Da bin ich noch so ein bisschen.
Ja.
Aber das wird auch kommen und es wird bestimmt schön.
Das muss auch nicht kommen.
Doch.
Nein, aber ich finde es auch voll. Nein, also ich finde, niemand muss festive sein. Ich nehme mir jedes Jahr vor, jetzt ist mal gut, ich bin ja auch kein Kind mehr. Und ich habe auch keine Kinder, deswegen denke ich irgendwie, jetzt hörst du mal auf mit dem ganzen Festive-Sein. Und irgendwann, keine Ahnung, dann bricht es so aus mir raus. Und ich habe dieses Mariah Carey Weihnachtsalbum leider jetzt dann doch schon wieder bis zur Unkenntlichkeit gehört.
Aber ja. Gut. Ja. Mal gucken, ja,
wird sich zeigen. Ich wehre mich auch nicht mehr dagegen.
Nein, ja. Ach Quatsch, warum auch? Ist doch wunderschön. Don't want so. A lot for Christmas. Aber naja, gut, oh, jetzt möchte ich mal. Oh!
Ja, jetzt erzähl, hast du auch schon Vögel gesehen?
Ja, ich sehe ganz viele Vögelchen. Ich habe ganz reges Treiben auf meinem Balkon von Meisen. Kohlmeisen und Blaumeisen, ich liebe sie.
Ach, wie schön.
Ich liebe sie so sehr. Sie sind, sie leben hier mit mir und jeden Morgen, wenn ich auf meinen Balkon gehe und neue Äpfelchen für die Sittiche oben an meinen Käfig, den Laubenkäfig dran mache, kommen sie jetzt schon geflogen und pfeifen mich an und sagen, hau mal ab, du Arsch, ich möchte hier zu meinem, ne? Also sie sind auch total angstfrei geworden, sitzen dann da, besonders die Blaumeisen. Und,
ach, wie schön.
Ja, und die habe ich gesehen, die sehe ich auch gerade, ich gucke gerade raus. Die Stieglitze liebe Grüße. Die Stieglitze sind ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit. Ich weiß nicht, warum, die waren ja immer 7 bis 8 Stieglitze, jetzt kommt immer nur vielleicht einer. Dafür habe ich aber Buntspechte und Kleiber, die jetzt wieder mehr kommen. Die waren lange nicht hier. Ja, es ist...
Also was ist denn los bei dir? Also,
ja, hier passiert, ist ja toll. Hier passiert einiges und die Sittiche, die kommen natürlich jeden Tag und dann wird es ganz laut und dann gucke ich raus und dann sitzen die hier wirklich manchmal
zu 20. Ja, es ist einfach 20. immer noch das Krasseste.
Wirklich
ja, krass. Ja, es ist das Krasseste einfach, diese Sittiche, also ganz ehrlich. Wer darüber mehr erfahren möchte, sollte auf jeden Fall sich nochmal die Sittich-Folge anhören, weil ich habe ja immer noch das Gefühl, dass manche Leute nicht ganz verstanden haben, dass das nicht deine Voliere ist.
Ja.
Also wirklich, weil teilweise sehe ich diese Videos, die Videos auch von dir und denke mir so, du bist so eine verrückte Vogellady, die da ihren Ara auf der Schulter hat und da jetzt so Videos von postet.
Nein,
also,
aber ich schwöre, ich denke das Gleiche auch.
Nein, ich weiß.
Es ist
oder es, man kann es aber auch nicht anders. Deswegen, ich war jetzt froh, es kam eine Einsendung aus Mannheim, Sittichen. Es kam eine Einsendung aus Düsseldorf und das fand ich auch schön, um nochmal zu beweisen, Antonia hat sie nicht bei Fressnapf gekauft und ausgesetzt.
Bei Zoozajak.
Also,
ja, genau.
Entschuldigung.
Bei Zoozajak mitgenommen.
Ja. Nur für die Insta-Story.
Insta-Story.
So nämlich nicht.
Nee.
Und weil du gerade Käfig gesagt hast, das solltest du bitte noch mal kurz erklären. Käfig beim Füttern. Weil viele auch gerade wieder fragen, füttern, dies, das, Ananas und überhaupt, wie soll ich es machen und bla. Und es gibt ganz viele Leute, die schon geschrieben haben, bei mir traut sich keine Meise mehr hin, weil nur noch die Krähen kommen und die Tauben und Co. So, und da gibt es einen kleinen Trick und den erklärst du jetzt, bitte.
Ja. Den habe ich übrigens in der Staren-Folge auch erklärt. Falls also jemand die lange Geschichte hören will, dann hört er sich gerne nochmal unsere Folge über den Star an. Aber ich habe um meinen Futterstab, um es kurz zu machen, von Vivara so ein Gitter geholt, damit die Stadttauben nicht mehr an den Futterstab kommen. Nicht, weil ich Stadttauben nicht mag, sondern weil ich sehr, sehr viele hier auf dem Balkon hatte und am Ende die Nachbarn sich beschwert hatten und ich musste dann was tun, sonst hätte ich nicht mehr füttern können. Hätte ich schon, aber hätte mir hier die Harmonie im Haus, glaube ich, verscherzt. Und deswegen habe ich dann so ein Gitter gekauft. Da kommen die kleinen Singvögel durch. Ich sag mal alles in Größe bis Kleiber. Kommt da durch, aber die größeren Vögel inklusive der Sittiche, die kommen da nicht durch. Und deswegen mache ich dann Äpfelstückchen obendrauf, damit die auch, weil Sittiche mögen Äpfel, damit die auch da dran kommen. Aber die Straßentauben haben es bei mir auf dem Balkon jetzt nicht mehr so leicht. Und das tut mir auch immer leid. Ich versuche dann hier im Park vor der Tür manchmal was zu streuen, aber am Ende...
Die Taubenlady.
Ich bin die Taubenlady auch und so war das und deswegen rede ich von einem von einem Gitter oder wie auch immer, ne?
Käfig, nein. Genau. Nee, ich wollte das nur nochmal, weil die Frage öfter zu ihm kam. Und ich habe zum Beispiel, mein Vater, der hat sich beschwert mal irgendwann, über den gibt es so unglaublich viele Dohlen. Also ich bin ganz neidisch. Aber da gibt es seit 10 Jahren ungefähr, nimmt da die Dohlenpopulation, also Nordwestdeutschland, rapide zu. Und ich bin immer wieder fasziniert, ist alles voller Dohlen. Und er meinte, bei der Winterfütterung ist aber genau das Problem, in seinem Futterhaus sitzen 10 Dohlen und das war's. Und zwar den ganzen Winter. Und fressen alles leer. Mhm. So. Und jetzt habe ich ihm auch diesen so eine Futtersäule zum Hinhängen und so einen Käfig dafür, also so einen Schutz für die kleinen Vögel quasi gekauft. Und der hat gesagt, es ist ganz süß gewesen zu beobachten, wie erst so 2-3 Tage haben die sich gar nicht getraut, dann so ganz vorsichtig und jetzt sitzen sie da drin like a boss und sagen, hier ist unseres. Das ist,
like
ganz, das ist ganz schön.
Das ist süß. Ja. Also ich muss sagen, dass die die Meisen hier eigentlich ziemlich frech gegenüber den großen Vögeln sind. Also die Tauben versuchen natürlich auch durch das Gitter irgendwie zu kommen. Und auch die Sittiche hängen da drauf, aber das stört die Meisen hier überhaupt nicht. Die kommen dann irgendwie da durch und lassen sich nicht stören.
Schön. Ich freue mich, dass bei dir auf dem Balkon so viel los ist. Weil bei mir ist es, also ich habe vor meinem Küchenfenster in Brandenburg so ein kleines Vogelhäuschen stehen. Da sitzen ungelogen 70 Feld- und Haussperlinge jeden Tag
drin. Ach, wie schön. Mach doch mal ein Video. Ich sehe die so selten.
Ja, habe ich schon mal gemacht.
Ja.
Das ist aber so vor der Haustür, also an der Straße. Und da kommt ab und zu mal eine Meise. Ich fütter auch im Garten. Das sehe ich aber nicht so gut, weil es weiter hinten ist. Ich habe ja schon mal erzählt, dass bei uns auf dem Land die Vögel alle sehr, sehr scheu sind. Aber was da los ist, ist auch unglaublich. Also wenn ich in den Garten komme, dann erhebt sich eine Wolke, ungelogen, weil da sitzen auch nochmal die ganzen Spatzen drin. Ganz viele Ehrenzeisige. Das ist auch ganz toll. Die sind übrigens zutraulicher. Mhm. Und die Heizung bollert hier gerade so laut. Naja, egal. Ich habe es nur gerade gehört, Entschuldigung. Und Eichelhäher, ganz viele. Und es ist auf jeden Fall richtig was los. Aber am Ende des Tages ist ein kompletter Eimer, also so ein, wie so ein Putzeimer, ne? So diese Eimer, ist einfach weg. Ist einfach gefressen.
Ja.
Das ist echt viel.
Ja.
Und ich weiß gerade gar nicht, also das ist ja auch am Ende des Tages ganz schön teuer. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache.
Deshalb hast du es angesprochen. Wir sind im Podcast, wir würden deshalb gerne werben für eine kleine Spende.
Falls für eine ganz kleine Spende.
Für eine ganz kleine Spende für Philipp.
Also für eine kleine Spende würde ich auch den Podcast weitermachen.
Ja.
So, ja. Das wollte ich nur mal sagen.
Ja.
Nein, aber es ist jetzt so aus mir rausgekommen. Aber mir ist das aufgefallen, dass es wirklich, also die sind echt am Fressen wie die Blöden. Aber gut, vielleicht hört das ja hier ein kleiner Werbepartner, irgendein Futtermittelhändler. Futtermittelhotel. Erwähnen wir gerne dann im Podcast auch. Aber vorher erwähnen wir den natürlich nicht. So. Jetzt aber mal zu unserem Tagesvogel, falls jemand noch Lust hat. Ich habe noch große Lust.
Ja, ich auch.
Der war dieses Jahr noch nicht bei mir am Futterhaus. Bei dir?
Ja, jeden Tag kommt er hier.
Nein.
Steht hier auf dem Balkon.
Und du öffnest ihm eine Dose Thunfisch.
Und ich habe dann hier so einen kleinen Pool, wo er so reinspringt und dann so jagt. Nein, es geht ja um den Kormoran, nicht? Und
es geht um den Kormoran. Der kommt nicht
zu uns.
Nein, der kommt natürlich nicht. Nee, der kommt wirklich nicht. Nee. Der kommt nicht, wobei er nach Köln natürlich kommt. Du hast letztens ein Video gemacht.
Du, ich sehe Kormorane ganz viel und ich steig mal direkt ein in meine Erlebnisse mit Kormorane in meinem Leben.
Ich steig mal direkt ein nach 20 Minuten.
Ich will mal einen Monolog halten jetzt hier.
Komm Antonia, lass mal direkt einsteigen.
Ich möchte einsteigen und von dem Kormoran, mit dem ich ganz viel verbinde. Und den ich auch sehr gerne mag, der aber bei mir auch eine gewisse Melancholie hervorruft, der Vogel. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich den, wenn ich an den Kormoran denke, immer mit sehr winterlichen Landschaften verbinde. Warum, weiß ich nicht, ist aber so. Und so ein bisschen nebelige Winter, ja so wie jetzt, winterliche Momente. Und der Cormoran ist natürlich am Rhein sehr viel in Köln. In Berlin habe ich ihn fast nie gesehen. Ich war aber auch nicht am Wasser. Aber hier am Rhein und auch an den Weihern in Köln, die so ein bisschen größer sind, da sieht man den Kormoran in kleineren Grüppchen öfters. Und ich bleibe immer stehen und ich mache immer ein Video. Ich glaube, ich habe bei uns auf dem Kanal, Instagram-Kanal, schon bestimmt 6-7 Mal Kormorane gepostet. Und ich finde sie jedes Mal total, ich finde sie bezaubernd und gucke sie mir an und ich finde das, wie sie im Wasser gleiten, wie sie jagen, wie sie auf dem Baum sitzen oder irgendwo. Also ich finde die ganz, ganz, ganz tolle Vögel, ganz interessante Vögel und für mich so ein, und da wette ich mit dir, das siehst du auch so ein bisschen so ein Zwitter zwischen Vogel, aber irgendwie sieht man direkt, der gehört ins Wasser. Das ist wie so ein, so ein fast reptilartiges Wesen.
Ja.
Und das finde ich ganz toll. Toller, toller Vogel. Mit einer krassen Geschichte.
Da kommen wir gleich zu. Es ist, das ist interessant mit dem Reptil, was du da sagst. Das stimmt. Ich finde, da erkennt man ganz gut, wenn man sich mit dem ein bisschen beschäftigt oder auch sich den einfach öfter angeguckt hat schon, wo die Vögel so herkommen. Ne? Also, ich meine, so, das Vögel sind ja mit Reptilien recht eng verwandt und da sieht man zu 100% irgendwie, dass der auch wahnsinnig angepasst ist an seine Umgebung, wie er jagt, wie er allgemein lebt. Das ist ein sehr interessanter Vergleich, das sehe ich auch so und ich finde, was du gesagt hast mit dem Nebel und dem Winterlichen, warum du das damit verbindest, es könnte sein, dass sie zu der Jahreszeit einfach auch öfter zu sehen sind, weil sie irgendwo abhängen und eben nicht an ihrem Brutplatz.
Yeah.
Und ich glaube, dass sie nämlich zur Brutzeit sind sie in ihrer Brutkolonie. Das ist sind feste Kolonien mit ganz vielen Vögeln. Davon gibt es tatsächlich auch nicht so endlos viele. Also die gibt es und da kommen wir gleich zu. Und es gibt auch wieder viel mehr als früher. Aber die sind eben jetzt nicht mitten in Köln am Rhein oder so. Und außerhalb dieser Brutsaison tun sie sich dann eben zusammen mit anderen Gleichaltrigen wahrscheinlich und dann hängen die halt am Wasser ab und genau, deswegen verbindest du es wahrscheinlich mit dieser winterlichen Atmosphäre, weil man ihn da einfach öfter sieht, glaube ich. Also so geht es jedenfalls mir.
Ja, ja.
Und also dass zum Beispiel so ein Kormoran im Prachtkleid mit dem Weiß im Gesicht und so weiter, habe ich, glaube ich, fast noch nie gesehen. Also jedenfalls sehr selten, weil dieses Prachtkleid eben zur Brutsaison angezogen wird quasi und außerhalb dieser Saison sind sie etwas schlichter gefärbt und da habe ich ihn natürlich öfter gesehen. Oder im Jugendkleid, weil die werden auch erst mit 3 Jahren, glaube ich, geschlechtsreif. Also es kann auch gut sein, dass die bei euch da am Weiher abhängen, dass das junge Kormorane sind, die noch gar nicht brüten.
Ja, ne? Klar. Ja,
auf jeden Fall. Oder hast du schon mal eine Kolonie gesehen irgendwo?
Ich habe mit dir eine Kolonie in Albanien gesehen, glaube ich.
Das stimmt.
Das war aber weiter weg, aber ich glaube, das war wirklich eine Kolonie. Habe ich noch drüber nachgedacht letztens, weil die waren ja da auf so einem, auf so einer kleinen Insel mitten in dem Fluss und ja, ich glaube, das war eine Kolonie, würde ich sagen.
Ja, das stimmt, ich erinnere mich und allgemein muss man sagen, bevor ich das vergesse, der Kormoran ist fast ein Allerweltsvogel, also nicht aller Welt, aber das hat mich fasziniert. Ich habe mir das vorher nochmal durchgelesen, weil wir reden ja oft über Arten, die es dann hauptsächlich in Mitteleuropa oder Europa gibt. Und der Kormoran ist tatsächlich, der hat eine relativ globale Verbreitung. Also es gibt sie in Australien, es gibt sie in China, es gibt sie auf dem afrikanischen Kontinent, in einem sehr breiten Streifen von Südafrika östlich hoch, in Europa und sogar an der Ostküste Nordamerikas.
Ja.
Also das ist, und Grönland, also es ist schon eine sehr insgesamt eine sehr weite Verbreitung, was aber man darf Verbreitung nicht gleichsetzen bei Vögeln mit Vorkommen, also mit Häufigkeit. So, das heißt, dieses Verbreitungsgebiet ist groß, aber da gibt es natürlich Gebiete, wo sie sehr häufig sind und welche, wo sie sehr selten sind und das hat eben auch damit zu tun, dass der Kormoran über lange, lange Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ein großes Feindbild für den Menschen war und immer noch ist. Ich weiß nicht, ob du da schon hinkommen wolltest, aber ist jetzt
nicht so richtig. Ich finde das ganz richtig, damit zu starten, weil das macht diesen Vogel aus und so bin ich auch auf diesen Vogel aufmerksam geworden, weil ich weiß noch, dass ich 2009 oder 2010 einen Artikel gelesen hatte über die Jagd auf Kormorane in Deutschland.
Ja.
Anfang, ja. Des 19, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das war, glaube ich, weil der Kormoran 2010 Vogel des Jahres war. Und daraufhin haben die Zeitungen, richtig, über ihn geschrieben. Und da habe ich einen Artikel gelesen, der hat mich zutiefst berührt. Da ging es darum, dass damals, und ich weiß nicht mehr genau wann, aber sogar das Militär eingesetzt wurde, um die Brutkolonien, ja, zu zerstören von diesen Vögeln. Und es, ja, wurden also wirklich europaweit, aber auch deutschlandweit, eigentlich alle Kolonien vernichtet. Und
ja,
wie auf diesen Vogel Jagd gemacht wurde, das ist vergleichbar mit anderen Vögeln in der Geschichte. Wir haben da auch schon mal drüber geredet, sei es jetzt in Nordamerika oder ich glaube mit der Albus hatte das zu tun. Aber auf jeden Fall ist dieser Vogel auf jeden Fall einer, den wir ausgerottet haben oder zeitweise, ja, ausgerottet
bei uns,
haben,
ja,
in Deutschland. Ja,
genau.
Und ja, das rührt natürlich daher, dass er Fisch frisst und auch nur Fisch,
ja,
und ein begnadeter, ja, Jäger ist. Da kommen wir bestimmt gleich mal zu. Also, ja, so begnadet, dass er wirklich auch sehr viel fängt, sehr viel fangen kann. Und ja, dass er dann, ich glaube, es hat auch mit dem Aussehen zu tun, mit der Art zu tun, die Art, wie sie brüten und nisten natürlich und wo sie das tun. Und ja, also es gibt immer noch ganz viele Jäger, die auf Kormorane aus sind. Also das ist ein Vogel, der, ja, wirklich sehr viel Hass schürt. Und er wurde dann auch irgendwann zu einem richtigen, also 2010 kam das wieder hoch, also ein richtiges Thema zwischen Artenschützern und Jägern, ist, was ja sowieso ein, ja, sehr interessantes Thema ist. Also Jäger oder die sagen, sie betreiben Naturschutz und Arten oder Naturschützer, die sagen, nee, macht ihr überhaupt nicht. Also da gibt's ja große, ja, große
ja, zumal dann, ja, Entschuldigung.
Ja.
Du bist. Konflikte gibt's da auf jeden Fall.
Ja.
Ja, es gibt, ich glaube dazu, das Dramatische dabei ist eben, dass es nicht nur die Jäger und die Naturschützer betrifft, sondern da kommt eben noch eine andere Gruppe dazu, das sind die Angler. Mhm. Und die, natürlich in der Form kann man die auch zu den Jägern vielleicht zählen, vielleicht aber auch nicht, das ist vielleicht auch gemein, keine Ahnung, aber es hat sich dann eben, glaube ich, unterbrich mich da oder korrigiere mich da, es hat sich dann eben dieser Mythos gehalten, dass der, also in Sachen Naturschutz wird jetzt, ist jetzt die Erzählung, dass die Fische, dass ganz viele Fischarten ja so selten geworden sind, dass der Kormoran die jetzt zum Aussterben bringt. Und das finde ich natürlich ein bisschen lachhaft. Also, ja, das habe ich jetzt in ein paar Jagdzeitschriften, ich habe mir online so ein paar angeguckt und da steht da allen Ernstes drin, als Rechtfertigung für die Jagd auf den Kormoran, dass es manche Fischarten so selten gibt. Und wenn man den Kormoran nicht bejagen würde, dann würden diese Fischarten aussterben. Und ich finde, das ist eine Unverschämtheit, weil es wird natürlich nicht erwähnt, warum es diese Fischarten so selten gibt. Bestimmt nicht wegen den 13 Kormoranen, die bei uns noch rumfliegen. Also,
ja, ich glaube, das ist, ich will da gar nicht, weil du weißt, wie ich darüber denke, ich will da jetzt gar nicht einsteigen, weil ich würde,
ja,
also ich könnte jetzt hier loslegen, aber das ist ja sowieso ein Thema, was Jagen, Angeln oder was auch immer. Und da möchte ich nicht alle in einen Topf werfen, aber da gibt es Aussagen, wo man denkt, also ich habe zum Beispiel eben, als ich hier recherchiert habe, für ein Lied, es ging um ein Lied, was Chasing Cormorants heißt, aus Polen ist das eigentlich, komme ich gleich zu. Aber da kam ich auf eine Seite, da stand doch dann tatsächlich, sie fischen unsere Fische weg.
Ja,
auf,
genau,
so einer Jagdseite.
Genau.
Wo ich wirklich denke, und jetzt möchte ich das so verallgemeinern, wie kann es sein, dass wir als Menschen denken oder aussagen, etwas gehört uns? Unsere Fische,
krass, ne?
Unsere Bären,
ja,
unsere Wölfe oder die Wölfe töten unsere. Also ich verstehe gar nicht, abgesehen mal davon, dass ich glaube, jeder jetzt heutzutage weiß, dass der größte Feind von allen Tieren, sei es jetzt Fische, sei es jetzt Nutztiere, wie auch immer, der Mensch ist und bestimmt nicht der Kormoran oder der Wolf oder der Bär. Aber gut, das ist jetzt ein anderes, ja, Thema. Aber diese Aussage.
Ja, aber das kann man ruhig so mal sagen. Finde ich krass. Also, dass das der Kormoran unsere Fische wegfischt,
ja,
weil es gehört uns kein einziger Fisch in diesen, in unseren Seen und Flüssen. Also,
ja,
das finde ich sehr gut, dass du das nochmal so betonst, weil das kann man leicht vergessen.
Also ich kann das nicht vergessen, aber ich finde es einfach...
Nein.
Also ich meine, man muss sich doch mal vorstellen, ich kann mir das nicht vorstellen, das stimmt nicht, ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es da draußen Angler oder Hobbyangler oder Jäger oder Hobbyjäger, wenn es sowas gibt, gibt, die nicht wissen, dass eigentlich unsere Flüsse und unsere Seen und unsere Meere am meisten geschädigt sind durch uns, durch unser Abwasser, durch unser Plastik, durch Millionen andere Hormone, die da reinfließen, was auch immer.
Durch die Begradigung, den Eingriff in die Landschaft zum Beispiel bei Flüssen.
Ich kann es mir leider doch vorstellen. Ich wollte gerade sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, doch, aber ich kann es mir vorstellen. Also da bleibt dann wirklich nur diese Sichtweise, jetzt haben wir nur noch 3 Fische, warum, wird nicht hinterfragt. Und dann kommt ein Kormoran und holt den. Wo es auch nur noch 3 von
Wolf,
gibt. Also,
wir könnten das jetzt auf den Wolf adaptieren, aber das machen wir jetzt nicht. Nein. Das ist genau dieses Thema. Und deswegen ist es wichtig, dass man da vielleicht mal einmal um die Ecke denkt. Und das können wir ja mit diesem Podcast tatsächlich auch anstoßen. Also ich habe zum Beispiel gelesen, dass manche Kormoran-Kolonien gerade sich ganz von alleine auch wieder auflösen, weil sie nicht in der Nähe von Waschbären nisten. Mhm. Waschbären nehmen ja zu und es ist auch ein großes Problem und unter Naturschützern total umstritten, weil es ja eine invasive Art, wenn man so will, ist, die nicht hier heimisch ist. Auch ein Riesenthema. Aber bei denen finde ich super interessant, dass der Kormoran offenbar entscheidet, wenn da ein Waschbär in der Nähe ist, dann hau ich ab. So, das kann man ja auch eigentlich als fast schon wieder natürliche Dezimierung der Bestände sehen. Also da muss dann am Ende kein Jäger mehr sagen, den müssen wir abknallen. Weil
am Ende ist das ja auch wieder Menschen gemacht. Am Ende ist das ja auch wieder Menschen. Wer hat denn die Waschbären hier hingebracht? Also ich meine, am Ende können wir uns immer selber auf die Schulter klopfen und sagen, ja, selber schuld. Oder nicht, wie auch immer man das sieht, invasiv. Das Wort alleine sagt ja schon was aus. Das ist immer eine Frage, wie man etwas betrachtet. Und am Ende haben wir die Waschbären hier hingebracht oder durch uns sind sie hier hingekommen. Und ist ja klar, dass diese Kolonien nicht überleben können, wenn die Waschbären die Eier nehmen, ne? oder sich stibitzen. Bist du noch da? Du bist so
ruhig.
Ich bin
noch da, ich höre dir zu. Ja, weil ich darüber nachdenke. Das ist natürlich eine ganz große ethische Frage, auch wie man was sieht und was ist gut und was ist schlecht. Deswegen, da kann man auch 1000 Jahre drüber reden, würde ich auch gerne nochmal machen. Ich setze mich damit auch selber auseinander, immer wieder, weil ich zum Beispiel hab's 1000-mal lieber, wenn der Waschbär den Bestand des Kormorans dezimiert, weil er so klug ist und sich hier gut zurechtfindet, als wenn das der Mensch macht, der irgendwie völlig ohne Grund meiner Meinung nach diese Vögel abknallt. So, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Aber
ich glaube, es gibt gerade bei diesem Thema, man unterscheidet, ne, wir unterscheiden invasive Art, also Waschbären, dann die Menschen, dann die Umweltzerstörung oder Verschmutzung sozusagen. Aber wenn man all das addiert zusammen, dann weiß man erst, warum es den Vögeln so schlecht geht. Auch dem Kormoran, aber auch allen anderen. Weil die ganz, das, und dann Klimawandel. Und das alles zusammengenommen ist einfach irgendwann, weil die Vögel sind so adaptierfähig, ja. Wir haben so viele Vögel, die Spatzen, Kormorane, die sich umorientiert haben oder irgendwo anders angesiedelt oder sogar ihr Fressverhalten verändert haben oder wie auch immer. Aber wenn dann so viel aufeinander kommt und dann kommen auch noch Jäger, die Kolonien abschießen, ich glaube, dann ist irgendwann irgendwann zu viel, ne?
Das stimmt. Und deswegen bin ich der Meinung, es braucht auf jeden Fall mehr Schutzgebiete, also ne, weil in diesen Schutzgebieten kann man das nämlich dann alles so halbwegs regulieren und unter Kontrolle haben mit Rangern, die das irgendwie im Blick haben, auch zum Beispiel das Gleichgewicht, weil so ein Waschbär kann ja auch im Schutzgebiet rumlaufen. So, da bin ich der Meinung, um gewisse Arten zu erhalten, brauchen wir mehr von diesen Schutzgebieten. So, das ist, glaube ich, wichtig, weil zum Beispiel auch beim Kormoran in diesen Schutzgebieten darfst du ihn nicht jagen. Aber um das nochmal einmal festzuhalten, man darf in Deutschland mit solchen Ausnahme Genehmigungen tatsächlich den Kormoran immer noch abschießen. So, ja. Das wollte ich nur noch mal einmal sagen, weil das eben so ein bisschen untergegangen ist. Also, das war mir zum Beispiel auch lange Zeit nicht bewusst. Ich finde das schon krass. Mhm. Also in NRW zum Beispiel dürfen die im Sommer bejagt werden. Also
ja, das meine ich eben. Und wenn man sowas freigibt und sagt, okay, es gibt eine gewisse Zeit oder es gibt eine gewisse Anzahl, muss man sich vorstellen, ja, dann wird eine gewisse Anzahl geschossen und zu einer gewissen Zeit. Aber das turnt natürlich die ganze Jagd auf diese Tierart an. Das heißt, da gibt es so [S2] Ja. [S1] Viele Jäger, die nicht wirklich aufpassen, die dann trotzdem mehr schießen, die zu gewissen Zeiten rausgehen, wo es vielleicht noch gerade nicht die Zeit ist, aber davor. Und das ist wirklich das Problem, die überhaupt keine Ahnung haben, wo man das macht und wild rumschießen. Und das ist ja auch das, was ich vor allen Dingen immer mit Jägern bespreche. Ich kenne Jäger, hier in NRW und auch in Niedersachsen hier bei dir, gibt ja ganz viele. Und das war ja auch ein Riesentrend, wieder zu jagen und diese Ausbildung zum Jäger zu machen und Naturschutz und so. Und jedes Mal, wenn ich mit denen rede, sage ich das Gleiche. Nämlich, dass das Problem dabei ist, dass es eben auf den einzelnen Menschen ankommt. Und wenn du da ein Arschloch sitzen hast, der überhaupt nicht versteht, was er damit anrichten kann, dann schießt er einen fucking Wolf ab. Und dann geht das in einer Minute, ist der Wolf weg. Das heißt also, ne, vielleicht ein Weibchen mit Jungtieren oder was auch immer, aber diese Waffe an sich, die entscheidet eben in einer Sekunde über Leben und Tod, hoffentlich, manchmal eben nicht, manchmal sind die Tiere nur verwundet und müssen weiterziehen und sterben dann elend irgendwie zwei Tage später. Aber das ist eben das große Problem bei der Jagd. Da ist eben niemand, der das wirklich kontrolliert. Wenn du den Jagdschein hast, dann kann da ganz schön viel Scheiße passieren. So, und das
genau, und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die das wirklich korrekt machen, das hast du ja gerade auch gesagt, gibt es, glaube ich, wirklich auch viele, aber es ist eben auch so, wenn ich mir zum Beispiel durchlese, ich habe jetzt in so einer Jagdzeitung online hier, ich habe einfach nur Kormoranjagd in unsere Suchmaschine eingetippt und da steht zum Beispiel, die Jagd auf Kormorane ist zeitlich begrenzt, in NRW dürfen sie vom 16. August bis zum 1. März 1,5 Stunden vor Sonnenaufgang bis 1,5 Stunden nach Sonnenuntergang bejagt werden. Punkt. Ja. Kormorane im Jugendkleid, in Klammern helles Brustgefieder, dürfen vom 2. März bis 15. August von Sonnenaufgang bis Untergang bejagt werden. So, also diese Differenzierung, ne, da steht klar drin, Kormorane im Jugendkleid, in Klammern helles Brustgefieder. Entschuldigung, es ist dann dunkel, es ist dämmerig, keine Ahnung, also Entschuldigung, es sind auch am Ende Menschen, die da sitzen und dann wird der Kormoran geschossen, ob der jetzt im Jugendkleid ist oder nicht, keine Ahnung. Also
das meine ich, das Philipp. Und wer kontrolliert das?
Unterstellung von mir, aber genau.
Ja. Wer kontrolliert das? Da sitzen dann irgendwelche Leute, die hoffentlich sich drum kümmern, aber leider auch welche, die es nicht tun. Und du hast eben mit dieser Waffe in deiner Hand ein da kannst du so viel Schaden anrichten. Ja, dann sitzt du da eine halbe Stunde vorher, schießt schon mal ein paar, ach ja, aus Versehen noch einen falschen geschossen. Ja, das summiert sich dann. Das ist das Problem.
Also, bedrückende Thema abzuschließen, weil ich finde es immer wieder bedrückend, leider ist es ja auch so. Ich finde es grundsätzlich ganz schön krass einfach, dass man eine Art, die wir vor nicht allzu langer Zeit zum Aussterben gebracht haben bei uns in Deutschland, jetzt einfach wieder jagen darf. Also das finde ich schon einfach heftig. Also dass das nicht mehr, dass das nicht irgendwie mehr reguliert wird.
So, das ist mein letzter Satz dazu. Ich kann dir sagen, und mein letzter Satz ist dazu, die Jägerschaft in Deutschland hat eine riesen Lobby. Wäre das nicht der Fall, dürften diese Vögel nicht bejagt werden. Aber, wie gesagt, die haben eine Riesenlobby, eine Riesentradition und da sind vor allen Dingen Menschen drin oder ganz oben oftmals Menschen drin mit sehr, sehr, sehr viel Einfluss. Und das ist so.
Und Geld.
Und Geld.
Also und Geld auch.
Ja,
ne?
Sehr viel Einfluss, sehr viel Geld, sehr viel Name. Von und zu, sage ich nur. Ne?
Ich weiß. Ich komme ja aus Niedersachsen gebürtig und bei uns waren viele Leute oder sind viele Leute Jäger, oft auch Landwirte, aber dann die reichen Schweinebauern, also auch Geld. Mhm. Es gibt einfach für dieses Hobby Es gibt keine Menschen, die irgendwie wenig Kohle haben und dann irgendwie zur Jagd gehen. Sorry, aber ist einfach so. Und mit Geld kommt der Einfluss.
So. Genau. So, jetzt ist
in diesem
gut.
Sinne.
In diesem Sinne.
Lass uns doch einfach mal den Kormoran noch mal ein bisschen mehr beschreiben und darüber reden, um quasi den Menschen hier auch noch mal zu verdeutlichen, warum es eine schützenswerte Art ist und nicht eine, die man abknallt. Also das wäre doch eigentlich wichtig, dass wir nochmal über das Verhalten und auch über das Aussehen sprechen. Wir haben es ja gerade nur kurz angerissen.
Ja.
Aber der Kormoran ist für mich zum Beispiel immer, also ich habe sie in meinem Leben viel und oft gesehen. Es sind meistens Zufallbegegnungen, übrigens oft auch am Mittelmeer und anderswo, also außerhalb Deutschlands. Ich kenne auch viele Leute, die sind immer so ganz, oh, was ist das? Ist das, also wo Leute, die nicht sich so ganz gut auskennen mit Vögeln, sehen die und sind fasziniert und können das aber nicht sofort zuordnen. Das finde ich ja schon immer interessant, wenn man dann so ein jemand, der kein Ornithologe oder was auch immer ist, trotzdem im ersten Moment eine Faszination auslöst. Und sowas ist der Kormoran für mich, weil der ja sehr groß ist, also fast ist ja so gänsegroß, sagt man. Mhm. Und dann so schwarz und dann diese Art zu fliegen. Ich glaube, er hat etwas an sich, wo man nicht sofort weiß, was ist es denn jetzt? Wo man nicht sofort in so ein Raster blicken kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, kann sein, ja.
Okay, anderes Beispiel. Sie sitzen ja da und trocknen ihr Gefieder. Mhm. Lassen ihr Gefieder trocknen. Das ist ja auch einzigartig in unserer heimischen Vogelwelt.
Ja.
Dass eine Art, oder sagen wir mal eine Familie, Kormorane gibt es weltweit auch noch andere, zum Beispiel die Scharben gibt es auch in Europa, die sehen dem Kormoran sehr ähnlich, aber in dieser Familie der Kormorane ist es eben Art, oder ist es typisch, dass sie eben in der Sonne sitzen oder im Wind und sich ihr Gefieder trocknen lassen, nachdem sie im Wasser waren. Und das ist natürlich ein Verhalten, was auch auffällt. Also was Leuten auffällt, wenn sie irgendwo sind und da sitzt so ein Vogel und breitet die Arme aus, um das mal zu vermenschlichen.
Ja, so. Ich glaube, da sind sie ja bekannt für und das ist auch ein wunderschönes Bild, muss man sagen. Also es ist schon so erhaben, wenn du die Vögel da siehst, vielleicht sogar mehrere, die da sitzen mit diesen wunderschönen Flügeln, die sie da aufhalten. Ich glaube, da sind sie bekannt für und da erkennt man sie dann auch, wenn man den Namen kennt, ne? Also wenn man weiß, was ein Kormoran ist, ne? Aber
das stimmt, das ist eigentlich ein guter Hinweis. Das ist ja eigentlich auch Teil des Gisses. Also wenn man den Vogel, wenn man nicht nah rankommt, aber man sieht in der Entfernung auf irgendeinem umgefallenen Baumstumpf, der im Wasser liegt zum Beispiel, oder auch auf diesen Wellenbrechern, ne? Gibt es ja auch in großen Seen, ich kenne das auch vom Bodensee zum Beispiel, dass da diese, ich glaube Molen heißt das, diese Steine, da sitzen die eben oft, wenn man weit weg ist und man sieht da so einen großen Vogel in der Ersterscheinung irgendwie schwarz oder dunkel und hat die Flügel so ausgebreitet, dann ist das eigentlich ziemlich sicher ein Kormoran. Also für alle da draußen, die das schon mal gesehen haben, beim nächsten Mal wisst ihr es.
Absolut, absolut. Und so erkennt man sie ja auch von Weitem, dass man so ein bisschen gucken kann. Weil wenn man den Vogel im Wasser sieht, ist es oftmals so, dass man ihn von Weitem gar nicht sieht, weil die ja eigentlich schon fast unter der Wasseroberfläche gleiten. Also es sind ja wirklich Vögel, nicht wie Enten, die oben drauf sitzen auf dem Wasser, sondern die so ein bisschen im Wasser unterwegs sind und dann ja auch viel tauchen.
Tiefflieger.
Ja,
also die liegen ganz tief im Wasser, genau. Man sieht eigentlich nur den Hals oder das Köpfchen so.
Ja, und das ist auch, finde ich, ein Zeichen, wie man sie gut erkennt. Wenn man aufs Wasser guckt und so eigentlich nur diesen Hals rausgucken sieht, dann weiß man eigentlich, das könnte oder ist ein Kormoran. Und vielleicht, weil wir ja jetzt über die Trocknung der Federn oder warum sie da so sitzen und die Flügel ausbreiten, das ist doch interessant, da sollte man mal drauf eingehen, warum das so ist. Weil das machen ja andere Vögel nicht. Warum ist das so? Warum machen das Enten nicht? Warum machen das Schwäne nicht? Und das liegt eben an der Beschaffenheit der Federn. Und das finde ich sehr interessant, weil ich mich immer gefragt habe, warum erfrieren die Vögel nicht im Winter, wenn die da so sitzen und sich trocknen lassen müssen? Und das fand ich interessant jetzt eben zu lesen, dass die Vögel, also die Federn der Vögel, eben so beschaffen sind, dass sie außen das Wasser aufsaugen, das heißt, oder nicht aufsaugen, auf jeden Fall nicht abstoßen. Das heißt, dann können sie eben besser tauchen. Deshalb sind sie eben so gut unter Wasser und so gute Fänger. Ja. Weil sehen tun sie ja nicht gut. Es ist ja nicht so, als wären die jetzt könnten die unter Wasser sehr gut sehen. Aber die sind eben so flink und so schnell. Und wenn die dann durch das Wasser waten sozusagen mit ihrem Körper und sehen einen Fisch, sind die einfach extrem schnell auch unter Wasser, weil die Federn das Wasser annehmen. Und deshalb können sie so gut tauchen. Aber dadurch müssen sie die Federn dann auch wieder trocknen. Und das fand ich sehr interessant. Und auch das, aber das war so eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat. Und dann eben auch, dass sie danach, wenn sie das trocknen, das Innere der Federn wohl nicht so nass wird, also das bleibt trocken, dass sie eben immer die Körpertemperatur halten. Also sie kühlen nicht aus, weil die Federn innen drin, im Innenkern sozusagen sie warm halten, aber außen Nässe reinlassen und die müssen sie dann wieder trocknen, indem sie da sitzen und sich in der Sonne baden, wenn die Sonne da ist.
Das ist super interessant, weil ich habe mich das auch immer gefragt, also weil die einfache Erklärung ist ja immer, Enten, Gänse, Schwäne haben ja diese Bürzeldrüse, wo so ein Fett drin ist und das sieht man auch manchmal, damit reiben sie sich ein.
Ja.
Um eben auftriebig, weiß nicht, ob es das Wort gibt, zu bleiben und oben rumzuschwimmen. Und dann, wenn sie so gründeln, Köpfchen und das Wasser schwänzen in die Höhe, sieht man ja auch, dass es irgendwie... Das funktioniert gut mit diesem Auftriebigen.
Total, ja.
Und da habe ich mich immer gefragt, weil immer war die Erklärung, der Kormoran hat diese Drüse nicht, der kann das nicht machen. Und dann dachte ich immer, das war mir nicht weit genug gedacht. Also warum in der Evolution wurde das irgendwann, ich sag jetzt mal, entschieden, dass der Kormoran das nicht hat, weil es ist ja total lästig, sich immer trocken zu lassen, auch total anstrengend. Mhm. Aber du hast es ja dann jetzt gerade erklärt, weil der Kormoran anders als so Enten und Gänse auf eine richtige Jagd spezialisiert ist und nicht irgendwie Algen und kleines Grünzeug von irgendeinem Stein abnuckelt. Sondern tatsächlich wie ein Pfeil durchs Wasser schießt und dadurch wäre ihm diese Fettdrüse, dieses Talg am Körper eigentlich nur ein riesiges Hindernis.
Ja, und man muss auch dazu sagen, dass der wohl ein extrem erfolgreicher Jäger ist. Also der Kormoran ist, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, wie viel der isst am Tag, aber das ist schon wirklich ein
Ich habe es gelesen und vergessen.
Ja, der ist also wirklich ist sehr erfolgreich bei der Jagd.
Ne? Ja, ist schon so, dass die Menschheit im Mittelalter und als die Leute noch also wirklich abhängig von diesen Fischen waren, kann ich schon verstehen, dass sie den Kacke fanden. Also, weil der einfach besser ist.
Der ist ein besser, besserer
Jäger. Ja, also kannst den ganzen Tag angeln und rumangeln und rumfischen als blöder Mensch, sitzt er halt da, und dann lacht der Kormoran sich ins Fäustchen, weil der wirklich viel fangen kann und auch so einen Kopf hat, also der kann auch sammeln und das gibt er dann den Jungen, also so vorverdauen und so. Ist jetzt nicht so, dass er irgendwie einen großen Fisch fängt und damit irgendwie erstmal an Land muss oder
nee,
so.
Nee,
und das ist natürlich,
das ist glaube ich auch eben, wenn man ihn anguckt, weil wir jetzt auch über Aussehen reden und so, der ist eben perfektioniert auf diese Jagd, ne? Die Körperform, die Füße, der Schnabel, extrem starker Schnabel, der den Fisch, auch wenn der glitschig ist, einfach halten kann.
Ja.
Ein richtiger Wasservogel. Ne? Total dafür.
Ja, perfekt.
Perfekt ausgestattet.
Perfekt angepasst.
Ja.
Und auch in Gruppenjagd, ne? Sogar das funktioniert. Also das finde ich auch immer krass. Also dass sie sozusagen in Gruppenjagen gehen, wie so ein Wolfsrudel. Fast schon.
Ja. Ich sehe sie auch immer nur zusammen. Ich sehe die selten alleine, ne? Also man sieht immer zwei meistens. Und toller Vogel. Und weil wir über Aussehen reden, wollte ich noch ganz kurz über die Augen reden. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich immer sage, der erinnert mich an so einen Reptil, weil wenn man den Schnabel sieht, dieser Schnabel, der ja vorne diesen Haken hat, nach unten gehend, ist natürlich auch super hilfreich, einen Fisch damit zu halten, ne? Und dann diese Augen, und die sind
grün. Ja, der hat auch so Zähnchen. Ja, genau.
Sind die nicht grün,
die Augen? Die sind knallgrün.
Mega
geil. Auf jeden Fall in allen Abbildungen, die ich gesehen habe, sind die ziemlich grün, ja.
Und ich finde...
Das ist sehr, sehr...
sieht aus wie es gibt doch diese Schildkröten, wenn du die anguckst.
Stimmt.
Weißt du, welche ich meine? Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die haben auch so ein Gesicht.
Doch, ich weiß, welche du meinst. Ja, und ich glaube auch dazu führt noch, dass du das mit einem Reptil verbindest, dass diese Wachshaut am Schnabel, also Schnabel geht ja über in so eine Wachshaut, nennt man das.
Ja.
Das haben Hühner auch zum Beispiel, ne? Dieses, wo keine Federn im Gesicht sind sozusagen. Und die Augen sind eben Teil von dieser, also in dieser Wachshaut. Das heißt, du hast da, achte mal drauf bei Bildern, da wo die Augen liegen, hast du keine Federn. Die fangen erst dahinter am Kopf an. Und ja, das macht das Ganze natürlich wie so ein Krokodil, wenn man mal ehrlich ist.
Ja,
also wenn man sich nur den vorderen Teil anguckt sozusagen, ist das super reptilienartig. Und ich glaube, als Mensch achten wir natürlich als erstes immer aufs Gesicht und dadurch ist es natürlich viel näher an einer Echse als an einer süßen Blaumeise.
Ja.
Weißt du?
Ja, total.
Also so vom, genau. Und übrigens verwandt sind sie eng mit den Tölpeln, die es ja bei uns nicht gibt, und die Fregattvögel und so. Also
ja,
die kennt man ja aus Amerika.
Ja.
Das sind diese, die in der Balz, die sind, haben wir bestimmt schon mal in der Doku gesehen, die in der Balz diese roten Kehlsäcke aufblasen. Und das ist, da ist die Verwandtschaft nochmal so als Herkunft. Also näher mit den Tölpeln. Blaufußtölpel gibt es ja irgendwie in, ich glaube, Südamerika, mit den Tölpeln verwandt als mit Enten oder Gänsen.
Stimmt.
Mit denen sie gar nicht so viel zu tun haben, weil sie eben auch, ja, es sind ja auch Fleischfresser, also Fischfresser, die tatsächlich zwar mit denen ähnliche Habitate bewohnen, aber vom Verhalten her sind sie denen gar nicht ähnlich. Übrigens auch, ich mache einen Übergang zum Brutverhalten. So Gänse, Enten bauen ja auch gar keine richtigen Nester. Die brüten ja am Boden, polstern das mit Daunen, mit ganz viel Daunen aus und so.
Mhm.
Aber Kormorane bauen ja richtige Nester, also wie so Krähen fast schon. So eine, deswegen wurde er früher ja, glaube ich, auch, es gibt irgendwas mit Rabe. Ich glaube, irgendein Teil vom lateinischen Namen ist auch wie Rabe, ne?
Ja, kommt genau.
Also Meerrabe, Wasserrabe. Ist aus dem Altfranzösischen, habe ich mir rausgesucht.
Genau.
Und das passt ja auch. Also, und auch der Nestbau ist tatsächlich eher so als wie bei einer Gans oder so. Tatsächlich. Diese Kolonien, das sind richtige Nester aus richtigen Stöckern und die sind dann auch weich ausgepolstert. Aber es sind eben richtige Nester aus Ästen quasi. Und das machen Entenvögel ja nicht. So. An so einem Verhalten sieht man manchmal den Verwandtschaftsgrad zu anderen Vogelarten. Das ist ganz interessant.
Ja, total. Finde ich auch.
Genau, und diese Kolonien sind oft, wenn man die mal gesehen hat, wie gesagt, es gibt jetzt nicht so an jedem See welche, aber es gibt sie und die sind auch oft sehr standorttreu natürlich, wenn dann kein Waschbär kommt oder kein Jäger oder keine Ahnung. Und dass die brüten eben, um das einmal gesagt zu haben, auf Bäumen. Die Bäume sind dann meistens tot, die sind dann vollgeschissen und ganz weiß.
Ja.
Und das sieht immer aus wie so ein Gerippe, was dann da irgendwo steht, mitten im Wasser oder auf so einer Vogelinsel.
Ja.
Gerne tatsächlich irgendwo, irgendwie diese Vogelinseln gibt es ja oft in so Seen, die dann auch oft unter Schutz stehen. Die werden natürlich gern genommen, weil die sicher sind, auch vor Füchsen und so.
Ja.
Also das,
das ist schon morbide, wenn man das dafür sieht.
Ja, das sind einfach dann tote Bäume, aber ich find's immer total cool. Also wenn die an einem Ort stehen, die irgendwie halbwegs geschützt sind, dann bleiben die da auch länger. Interessant ist, ich habe gelesen, dass tatsächlich auch Seeadler auf Kormorane gehen, vor allem jüngere Seeadler, die noch nicht so erfahren sind. Das heißt, diese Legende auch, die in vielen Jagdzeitschriften beschrieben wird, jetzt kommen wir wieder auf das Thema, aber dass der Kormoran keine natürlichen Feinde hat, ist eben einfach Quatsch. So, das stimmt nicht. Und also auch Uhus zum Beispiel ist ja auch eine wahnsinnig spannende Art, die habe ich ja dieses Jahr im Frühjahr ganz gut kennengelernt. Erzähle ich gerne, wenn wir den Uhu mal behandeln. Das ist ja auch eine Art, die sich wahnsinnig krass angepasst hat und auch an ihre Umgebung anpasst. Und zum Beispiel gibt es auch Uhus, die sich in der Nähe von Kormorankolonien niedergelassen haben. Und Uhus sind ja die krassesten Räuber und die gehen dann nachts einfach auf die Nester, auf die Kolonien und jagen diese Kolonien leer.
Krass.
Und da hauen dann auch die Kormorane ab. Das sind jetzt seltene Einzelfälle. Also Uhus sind nicht irgendwie so, wissen wir ja alle, gibt's jetzt nicht in jeder Ecke. Aber da gibt es tatsächlich auch welche, die sich auf Kormorane mehr oder weniger dann spezialisiert haben. Das ist super interessant.
Das, also ich habe im Frühjahr
Uhu-Horst gesehen oder ein Uhu-Nest, die bauen ja nicht selber. Wo die legen ja auch so Vorräte an und die da lagen zum Beispiel auch zwei Teichhühner drin. Also so, die Uhus können relativ krass jagen und sich irgendwann gut spezialisieren auf ein Angebot, was da ist und was leicht zu kriegen ist. Und diese Kolonien sind ja leicht zugänglich, wenn du fliegen kannst und nachts jagen kannst.
Ja, ja, genau. Ja. Und weißt, wo du es herbekommst. Ja, klar.
Genau.
Wusste ich gar nicht.
Das ist ganz spannend. Also, ja. Also das ist eine Mär, das eine Mär mit dass der Kormoran keine natürlichen Feinde hat. Mhm. Ich habe zuletzt am Bodensee Kormorane gesehen, die übrigens in einer Formation wie ein großes V, also ganz klassisch, relativ tief immer übers Wasser flogen. Also das ist auch, also aus meiner Erfahrung ein Hinweis, wenn man das aus dem Augenwinkel sieht oder weit weg ist und keine Zeit hat oder keine Möglichkeiten, das exakt zu bestimmen, ist es für mich immer ziemlich eindeutig, dass es Kormorane sind, dass sie in so einer V-Formation, also so wie das auch andere Vögel oft machen, Zugvögel und Gänse und Kraniche und so weiter, aber diese klare V-Formation, aber dann so 2 Meter überm Wasser. Das ist und der Gesamteindruck einfach sehr, sehr, sehr schwarz, sehr dunkel.
Ja,
das
und ist nah an der Küste. So der Moment. Nicht so weit, nicht so weit überm Wasser, sondern nah an der Küste. Und was ich auch finde bei denen, und ich finde, das kann man wirklich gut ausmachen, die haben eben so eine Kreuzform. Also es ist jetzt nicht, sie haben ja einen längeren Schwanz und dann diesen längeren Hals. Und wenn man von unten guckt, finde ich, sieht es schon fast kreuzmäßig aus. Das stimmt,
glaube ich, schon. Das ist relativ gleich lang, mehr oder weniger.
Genau.
Die Flügel sind ein bisschen länger, aber das stimmt, wenn die von unten, wenn man die Möglichkeit hat zu gucken, sind die Proportionen da ziemlich ausgeglichen. Das stimmt. Und immer recht nah an der Küste, auch wieder interessant. Warum? Weil sie natürlich ihr Gefieder trocknen müssen und dafür irgendwo sitzen müssen.
Ja, das und ist, sie sind eben auch keine ja auch Riesen, klar. Können nicht so gut fliegen, muss man auch sagen. Also wie jetzt zum Beispiel
wie Reptilien eben so sind.
Ja.
So ein bisschen ist das ja so. Ich lese der Vollständigkeit halber einmal aus Pareys Vogelbuch vor. Und hoffe, dass das jetzt nicht alles widerlegt, was wir gerade so vor uns hingelabert haben.
Nein.
Der Kormoran ist der lateinische Name Phalacrocorax carbo. Und da muss ich als alter Lateiner natürlich sagen, carbo. Mhm. Ne?
Ja.
Weißt du, was das
Farbe.
Ist? Ist schwarz, also nee.
Ach so, nee, ich dachte, entschuldige. Nee, ich war jetzt woanders. Ich war bei dem Raben, weil das ist wohl auch in dem Namen drin, ne?
Genau, aber ich habe gesagt Carbo.
Hab ich
also
nicht
der
mehr
Vogel
zugehört.
Heißt Phalacrocorax carbo. Und dann habe ich gesagt, dann wissen wir, was das ist. Und wir haben gleichzeitig gesagt, ja klar, ich habe gesagt, das ist schwarz, also Kohle. Und du hast gesagt, das ist Rabe. Also das Corax von dem ersten Wort, das ist der Rabe. Carbo ist tatsächlich schwarz.
Ah ja, gut.
Und Phalacro habe ich nachgeguckt. Phalacro ist griechischen Ursprungs und heißt mehr oder weniger mit kahlem Kopf. Und das ist, glaube ich, daraufhin zurückzuführen, was ich eben beschrieben habe, dass der eben vorne kahl ist und im Prachtkleid auch diese weißen Federchen hat. Mhm. Und von weitem sieht das eben dann aus wie so ein, wie eine Ente oder eine Gans mit kahlem Kopf. Ich glaube, daher. Also, Phalacrocorax carbo, 80 bis 100 Zentimeter lang, Spannweite 130 bis 160. Größter, ganz dunkler Wasservogel der Region. Guck mal an, der größte Wasservogel der Region. Gesicht weiß, orange-gelber Fleck am Schnabelansatz, Augen grün, im Prachtkleid weißer Fleck an den Schenkeln.
Aha.
Ältere Vögel in Mittel- und Südeuropa sowie Nordwestafrika zur Brutzeit oft am Kopf und Hals weitgehend weiß. Jungvögel und Heranwachsende mit weißlicher Kehle. Die Unterseite variiert von weißlich über gesprenkelt bis weitgehend dunkel. Stimme ein raues Krähen und Quarren. Seen, Stau, Becken, Flüsse, Küstengewässer. Brütet in Kolonien auf Felsen und Bäumen. So.
Ja, war doch.
Ich habe auch gelesen, dass war alles richtig.
Ja.
Das mit dem weißen Fleck habe ich jetzt gerade nochmal auf dem Bild gesehen. Das stimmt, aber ich glaube, das sieht man nicht so oft, weil man, wie gesagt, erstens die Kormorane im Prachtkleid nicht so oft sieht und zweitens ist das so ein weißer Fleck am Beinansatz. Den sieht man, glaube ich, nur, wenn man wirklich gute Sicht hat. Aber sieht schön aus.
Ja, aber dann lasse ich doch mal jetzt hier den Laut auch mal, wie er ruft.
Ja.
Oder?
Das Krähen oder Quarren, wie das hier beschrieben
wird.
Ja, ich bin gespannt.
Hast du gehört?
Ja, tschüss.
Auf jeden Fall kenne ich das.
Ja. Ja, es passt auch wieder zu dieser Art von Vögeln. Also das mit den Tölpeln und so, was ich eben geschrieben habe.
Das ist dieses. Hört sich total Wasservogel an. Finde ich auch.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist, es gibt noch einen anderen Ruf wohl, glaube ich, nämlich der Paarungsruf, der hört sich ein bisschen anders an, aber das ist jetzt, glaube ich, oder vielleicht war der das sogar, ich weiß es nicht, muss ich nochmal checken.
Und ich habe auch gelesen, dass sie in der Brutzeit relativ ruhig sind, also das ist wohl, da hört man sie eher nicht, aber ansonsten haben sie eben dieses Quarren, wie es hier beschrieben wurde bei Paares Vogelbuch. So, was gibt's denn noch für Infos, die wir nicht haben? Ich glaube, wir haben ziemlich viel.
Lass mal überlegen. Also, wir haben über die Jagd, ich glaube, das war ein großes Thema. Dann das Aussehen, die Art, wie toll er fischt. Also, an sich
ist das... Ich hab noch was, Entschuldigung.
Ja, bitte.
Nee, sag, was du sagen wolltest, erst zu Ende. Ich wollte mir das nur merken. Sag, du wolltest noch was sagen.
Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde dann nämlich ein bisschen über die Geschichte des Vogels und... insgesamt mit dem Menschen in Zusammenhang reden. Deshalb sagst du.
Ach so, dann ist es, glaube ich, genau das, was du sagen wolltest, nämlich, dass der zur Jagd auch eingesetzt wurde früher oder immer
noch. Genau, immer noch.
Okay, immer noch. Ja, dann weißt du da mehr als ich. Und dann übergebe ich da natürlich jetzt das Wort dir, weil ich dachte, das wollte ich noch sagen, aber das ist ja genau das, was du jetzt sagen wolltest. Bitte.
Nee, war es gar nicht, aber also es wird immer noch eingesetzt, natürlich nicht so erfolgreich wie industrielle Fischerei und oftmals auch für die Touristen, aber in China ist das und Japan ist das immer noch eine mögliche Art, Fische zu fangen mit den Kormoranen. Die werden dann ausgebildet oder leben bei Menschen und haben dann so eine Schnur um den Hals, dass der große Fisch nicht durchkommt, die kleineren schon, aber die größeren nicht. Die fliegen dann zurück zum Fischer und der holt dann den größeren Fisch raus. Und das ist so was man, glaube ich, auch kennt von Filmen, wurde auch oft gefilmt und es gab es auch in Europa. Also es ist jetzt nicht nur eine Sache, die in Asien passiert ist, sondern das gibt es auch, ich glaube, in Mazedonien war es.
Auf dem Balkan irgendwo.
Genau, da wurde es auch, jetzt nicht mehr, aber damals angewendet. Also die Vögel haben auch mit Menschen zusammengearbeitet und tun das auch immer noch.
Das ist interessant, ne? Also, dass der Mensch gemerkt hat, ich meine, es ist ja eine alte Tradition und früher hat man ja alles versucht, um zu überleben, mehr oder weniger, und dass man gemerkt hat, der Kormoran ist ein viel erfolgreicherer Jäger als wir Menschen. Und dann hat man die tatsächlich auch von Hand aufgezogen, damit die so auf einen geprägt sind, damit die dann zurückkommen. Ja, finde ich sehr interessant.
Ja, die haben eine lange Geschichte mit uns Menschen. Also, ich glaube, Kormorane in jeglicher Hinsicht, auch wenn man die Literatur sich anguckt. Ich habe hier so einen Ausschnitt, den lese ich jetzt nicht vor, der ist was zu lang, aber von Hermann Melville über Moby Dick.
Herbert Grönemeyer. Ach so.
Herbert Grönemeyer.
Entschuldigung.
Und Hermann Melville von Moby Dick, ne? Das ist ja 1851 geschrieben. Da geht's dann auch um diese Vögel. Da nennt er sie, soweit ich weiß, auch noch Meerrabe.
Okay.
Aber es handelt sich natürlich um den Kormoran. Und da es hier da um Fischerei geht, also um Waljagd, aber sind diese Vögel auch genannt. Also die haben uns sozusagen, sind mit uns Menschen, weil wir eben auch auf Fische aus sind, haben sie uns seit Jahren verfolgt oder andersrum, wir verfolgen sie. Und da gibt es dann auch, ich gehe jetzt einfach mal weiter, auch in der Musik natürlich ganz viel. Also Kormorane, wenn man musikaffin ist, in Europa wie auch in Nordamerika, aber auch in ganz vielen Ländern. Ich habe jetzt hier polnischen Sänger oder? Ja, doch, einen polnischen Sänger.
Ja, was denn sonst?
Ja,
einen polnischen Sänger.
Ja, einen polnischen Sänger. Und ich fand das ganz toll. Das Lied heißt übersetzt Chasing Cormorants. Und auf Polnisch möchte ich gar nicht versuchen, wie es heißt. Deshalb, aber er heißt Piotr Tsitsipanik. Und das fand ich ganz toll. Das habe ich in unsere Liste rein gesetzt, das Lied von ihm. Das kann sich jeder anhören. Und
das spielst das du jetzt aber nicht.
Das spiele ich jetzt nicht, nein. Ich habe nämlich ein anderes Lied, was ich spielen werde.
Okay.
Aber ich kann es mal anspielen. Stört
irgendjemanden hier, wenn ich einen Dominostein esse?
Nö, überhaupt nicht. Aber ich kann das mal anspielen, einfach nur, um zu zeigen, es ist aus Mitte der 60er Jahre, das Lied. Und ich finde es so geil, weil es in Polnisch ist. Hör mal, geil. Weißt du, ist so richtig auf der Fall. Ja,
das ist kurz eine halbe Minute lang.
Ja, das ist wirklich interessant.
Strąca krople z drzew, sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach śnie.
Ist doch geil, oder? Ja, ist geil.
Ich bin schon drin.
Ja, und das super. Ja, ich finde es auch super.
Aber hast du denn entdeckt irgendwo in der Übersetzung, ist er dem Komoran wohlgesonnen oder sie alle ab, sie fressen und uns die Fische weg.
Nein, fand ich auch interessant, habe ich lange gesucht, habe ich dann auch gefunden. Es gibt eine Übersetzung und es ist dann tatsächlich etwas ein melancholischer Text, eher als ein Jagdtext. Es heißt ja Chasing Cormorants, aber es geht nicht um die Jagd, sondern es geht darum, dass wahrscheinlich um eine verloschene Liebe und diese Melancholie, dass die Kormorane schon weggezogen sind und jetzt ist er ganz alleine, also in diese Richtung. Gott sei Dank, schön. Sonst hätte ich auch nicht gespielt. Ja, schießen gut. Sie alle tot. Ja. Da habe ich nicht gemacht. Meine.
Ist gut.
Aber ich fand ihn ganz toll. Ist ja
jemand von unseren HörerInnen der polnischen Sprache mächtig, mehr als ich. Ich kann nur bis drei zählen, obwohl ich ja einen polnischen Nachnamen habe, wie ihr alle wisst. Aber vielleicht kann das ja jemand für uns nochmal richtig schön übersetzen. Dann würden wir das auch veröffentlichen.
Ja, genau.
Würde ich mich freuen.
Das fände ich schön. Ja, Piotr Tsitsipanik und der ist auf der Liste und das Lied heißt Jonjak Kormorani. Fand ich super. Hätte ich gespielt, wenn ich nicht ein anderes Lied spielen würde.
Ja, ich finde es trotzdem schön, dass wir es kurz gehört haben.
Ja, genau. Aber es gibt ganz viel, wie ich schon gesagt habe, auch von Damon Albarn und von John Blake. Also es gibt ganz viel. Ich würde aber gerne jetzt ein Lied spielen von Fionn Regan, das ich schon ganz, ganz lange kenne und das ich schon sehr, also das ich sehr, sehr liebe. Und Fionn Regan ist ein Ire, der kommt südlich von Dublin aus einer kleinen Stadt und ich kenne ihn schon ganz, ganz lange. Der hat ein Lied geschrieben, das heißt Be Good or Be Gone, was ich sehr liebe. Mhm. Es wurde auch irgendwann, ich glaube, bei Grey's Anatomy oder so irgendwie mit reingenommen, aber ich kannte es schon von seinem Album. Und so bin ich ich glaube 2004 oder 2005 aufmerksam geworden und der hat aber in einem Album viel später das Lied Cormorant Bird aufgenommen. Das ist ein ganz, ganz tolles Lied und das spiele ich gleich, aber erstmal müssen wir ziehen.
Erstmal müssen wir nur einen Vogel ziehen, dann müssen wir kurz sagen, nehmen wir noch eine Weihnachtsfolge auf? Ich würde sagen, ja. Auch eine richtige Weihnachtsfolge.
Ja.
Schaffen wir noch, ne?
Ja.
Schön, natürlich. Da freue ich mich drauf.
Machen wir.
Über den Weihnachtsvogel. Dann muss ich mich noch einmal kurz hier bei allen entschuldigen. Nebenan wird ein Haus abgerissen. Liebe Grüße aus Berlin-Kreuzberg. Und es ist wirklich so, ich sitze hier seit einer Stunde in dieser Aufnahme und gucke raus und denke, warum? Also ich hätte das vielleicht am Anfang sagen sollen. Es kann sein, dass zwischendurch immer mal wieder so ein leichter Rums in dieser Aufnahme ist. Nächstes Mal wieder in Brandenburg, da hört man nämlich nichts, außer die Windräder.
Surren.
Genau. Also,
sag mal, deswegen, stopp.
Jetzt ziehst du einen neuen Pfoten, Foyer.
Ja, warum stopp?
Hören's auf jetzt.
Stopp. Ach, das gibt's doch gar nicht. Die Stadttaube.
Das gibt's doch gar nicht. Die Stadttaube. Oh, das ist natürlich. Oh, da muss ich mich mehrere Jahre vorbereiten.
Ja, das ist wirklich eine Sache. Da kann man so viel erzählen. Aber wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig.
ganz wichtig. Da sollten wir uns nochmal vorher uns zusammensetzen und uns überlegen, was man da, wie man das so gut in eine gute Stunde packt,
ja,
glaube ich, weil das ist echt schwierig.
Ja.
Wie man jetzt an dem Kormoran sieht, wo wir auch schon wieder ganz schön überziehen. Also es gibt kein Überziehen, weil niemand hat hier die Macht. Niemand sagt uns, wie lange. Nein, niemand. Und lassen wir uns auch nicht sagen.
Lassen wir uns nicht sagen, nein.
Genau, lassen wir uns auch nicht verbieten. Und es ist auch beim Kormoran wichtig, dass wir heute über die Jagd nochmal geredet haben, auch wenn wir da immer an den Punkt kommen, wo wir nicht genau weiter wissen, weil man will niemanden fertig machen und Co. Das ist immer ein Thema, was mich auch sehr emotional aufwühlt. Aber ich finde, wir haben das gut angerissen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn alle, die jetzt zuhören, und bei uns bei Instagram folgen, uns im Winter ganz viele Kormoranbilder oder Fotos schicken, weil das Gute ist, man kann die halbwegs gut filmen. Darauf freue ich mich. Haltet die Augen offen,
ja,
würde ich sagen.
Die sind auch, man muss sagen, die sind auch, das sind auch wirklich Vögel, die sich nicht so leicht die lassen sich nicht so leicht aufscheuchen. Die sind schon ganz schön cool, muss man sagen. Wenn die irgendwo sitzen, dann sitzen die erstmal da, ne?
Ja, also jetzt nicht auf
also nicht einen hingehen.
Meter mit Hund und Hund oder so, aber man kann die halbwegs,
Antonia und Philipp haben aber gelernt, die bleiben sitzen.
Ja.
Ich geh ganz da rein.
Nein, so ne.
Nee, gut, so ja, freue ich aber mich auch drauf. Aber man kann sie
filmen, darauf freue ich mich. Und wie gesagt, jetzt im Winter, ich erinnere mich, letzten Winter war ich in Cottbus, mitten in der Stadt, da fließt die Spree, ist so ein kleiner Stadtpark. Und das war an den Seiten zugefroren. Und da saßen bestimmt 10 Kormorane so mitten im Stadtpark. Also haltet die Augen offen, auch in urbanen Gegenden.
Ja.
Auf jeden Fall. Sagt uns Bescheid, schickt uns schöne Fotos. Ja, und jetzt könnte ich so einen Schlusssatz sagen. Mir ist aufgefallen, wir könnten uns so einen Schlusssatz auch ausdenken. So bei den Tagesthemen haben ja die ModeratorInnen alle so einen eigenen Schlusssatz. Ist dir das mal aufgefallen in den Nachrichten?
Nee, also, aber jetzt finde ich gut. Sag mal, was ist dein Schlusssatz? Was würdest du sagen? Na,
Ingo Zamperoni sagt immer, bleiben Sie zuversichtlich.
Ach, wie schön.
So. Und ich müsste mir dann natürlich was ausdenken.
Ja.
Also das muss ja dann schon zum Markenkern werden, ne?
Ja, ich finde
ganz. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag und genießen Sie das schöne Wetter und dann halt einen Satz, aber den habe ich halt noch nicht.
Ja gut, dann machen wir uns Gedanken beim nächsten Mal.
Aber weißt du, so könnte man sich natürlich mal damit so sein eigenes Standing nochmal schön aufpolieren.
Man könnte einfach sagen, seid gut zu Vögeln.
Oh.
Finde ich super. Seid gut zu Vögeln.
Das ist gut.
Ja.
Dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderbaren Tag, Antonia. Ich wünsche dir einen ganz großartigen Tag heute noch. Ich hoffe, du genießt ihn und ihr wisst ja, es gibt eine Sache, die ist uns am allerwichtigsten. Seid gut zu Vögeln.
Oder tschüss. Bleibt gut zu Vögeln. Das ist gut.
Das ist auch gut.
Bleibt gut das ist zu gut. Vögeln. Bleibt.
Genau. Und egal, was auch passiert,
bleibt gut zu Vögeln. Das ist super. Ja, da möchte ich mich also jetzt mit diesem wunderbaren Lied und bei dir bedanken. Bleib gut zu Vögeln, macht es gut und bis bald.
Ich bedanke mich auch fürs Zuhören, für dieses schöne Gespräch und bleibt gut zu Vögeln.
Tschö.
Tschüss.
The rainbow from my skull, and you said, look at that. Fire, yeah, lamp will never dim, just kind. I will always run to you upon the ground, on hollow. Bulbs shed white.
Yeah.